Erstmal ein herzliches Willkommen hier in Düsseldorf. Mein Name ist Jürgen Schwertl. Ich bin Program Manager in der Windows Division in Redmond bei der Microsoft Corporation. Bin also auch im Augenblick eher frisch eingeflogen. Ich war tatsächlich gerade erst drüben wieder. Hab allerdings, und das ist ein bisschen exotisch, mein Büro tatsächlich in München stehen und arbeite von dort aus für Redmond. Ist eine ganz witzige Konfiguration. Und gleichzeitig hier auf der Bühne, damit es ein bisschen bunter wird, ist auch Gunter Logemann. Stell du dich einfach mal selber kurz vor.
Ja, vielleicht der ein oder andere kennt mich schon. Ich bin Technical Evangelist für die Windows-Plattform beziehungsweise für alles das, was mit Windows zu tun hat. Dazu mache ich auch noch so Sachen wie Kinect, beschäftige mich eigentlich mit allem dem, was in Richtung Hardware geht. Deswegen habe ich heute auch den Hardware-Part so ein bisschen hier. Und man wird mich nachher noch vielleicht da auf der Bühne für die Kinect sehen. Also ja, los geht's.
Dann steigen wir doch mal kurz ein. Heute geht es ein bisschen über Windows 8.1. Was sind so die Neuerungen? Was haben wir alles an neuen APIs mit hinzugefügt? Was ist eventuell ganz komplett dazugekommen? Und was hat man früher vielleicht schmerzlich vermisst? Das ist so das alte Schaubild, was wir hatten über die Windows 8 APIs. Und wenn man sich die so anschaut, es waren damals, glaube ich, so um die 1500 Funktionen und Klassen, die wir implementiert hatten in der ersten Windows Runtime-Version. Wenn man sich jetzt einfach mal kurz die Änderungen anschaut, die wir jetzt für Windows 8.1 implementiert haben, sieht man, dass viele, viele Namespaces davon betroffen sind. Bei Input Controls, es gibt eine ganze Ecke an neuen Controls, die wir uns nachher auch ein bisschen genauer anschauen wollen. HTML5, CSS ist natürlich auch nicht stehen geblieben. Bei XAML hat sich einiges getan. Und hier so die ganzen unterschiedlichen Themenbereiche, die Namespaces abdecken. Dabei ist es aber nicht stehen geblieben. Trotzdem wir die Release-Kadenz, wie es so schön heißt im Neuhochdeutsch, mittlerweile von 3 Jahren runtergedrückt haben auf 1 Jahr. Das heißt, Windows 8.1 kommt ja in ein paar Tagen auch in Deutschland auf den Markt. Verglichen mit dem Release-Termin von letztem Jahr hat sich trotzdem sehr viel getan. Und es gab auch einiges, was komplett neu dazugekommen ist. Ein paar kleine Beispiele mal kurz rausgegriffen. Es gibt mittlerweile eine Sprachsynthese-Engine. Und was die meisten Leute vielleicht noch gar nicht gemerkt haben, die spricht das erste Mal jetzt auch Deutsch. Dann haben wir hier im Bereich Devices haben wir eine ganze Ecke an neuen APIs. Da wird der Gunter nachher dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Graphics und Media hat sich ziemlich viel getan. Und bis runter zu den Fundamentals, auch für Diagnostics, um performante Applikationen zu schreiben und die auch zu instrumentieren, hat sich einiges getan. Aber picken wir uns einfach mal ein paar von den Bereichen hier raus. Es wird ein bisschen schwierig sein, innerhalb von 45 Minuten einen kompletten Abriss zu geben über 1500 neue API-Funktionen. So viele sind es nämlich tatsächlich geworden. Deswegen haben wir uns einfach mal ein paar kleine Themen rausgegriffen, die wir für besonders interessant halten. Dazu als allererstes unser Thema User Interface. Wenn man sich eine normale Applikation anschaut, die hat üblicherweise so die übliche Silhouette. Mittlerweile in Windows 8.1 schaut die ein kleines bisschen anders aus. Man hat meistens so ein Art Hero-Image auf der Seite, dann dahinter unterschiedliche Sektionen, die mit Content zu füllen sind. Dann gehört natürlich zu einem normalen User-Interface auch unsere vielgeliebte App-Bar, die von unten rein schwebt. Da sind rechts und links die primären und die sekundären Kommandos. Wer sowas schon mal programmiert hat, weiß, das war ziemlich viel Handarbeit, das Ganze mit unterschiedlichen Scrollviewern rechts und links bündig irgendwie anzuordnen, dafür zu sorgen, dass diese Buttons auf der linken Seite zum Beispiel entsprechend auch im Snapped View nicht mehr alle angezeigt werden. Das war extrem viel Handarbeit und extrem viel Programmierarbeit, die der entsprechende Applikationsprogrammierer zu leisten hatte. Spätestens, wenn es um so Geschichten ging, wie hier beim Speichern unter mal ein kleines Flyout einzublenden, da stellt den ersten wahrscheinlich schon mal die Nackenhaare auf. Und noch schlimmer wurde es dann, wenn man versucht hat, mal Menüs einzublenden, denn es gab keine Controls für Menüs, es gab keine Controls, die vor allem auch diese Umschaltung zwischen den unterschiedlichen Themes gemacht haben. Standardmäßig haben wir ja hier das Dark Theme, das heißt alles auf schwarzem Hintergrund mit weißen Buttons und alle Flyouts, die hier eingeblendet werden, sollten aber genau umgedreht werden. Bisher war das ziemlich viel Handarbeit in der Standard Styles XML, rauszuziehen, wie schauen denn diese ganzen Buttons und Controls in dem jeweils anderen Theme aus. Das hat sich jetzt geändert und das werden wir gleich sehen, wie einfach das jetzt mittlerweile geworden ist. Und spätestens am Ende der Applikation braucht man natürlich auch noch einen Settings-Dialog. Auch da gab es die gleiche Problematik. Auch das ist wieder hier in dem eigentlich inversen Theme. Das heißt, auch hier mussten sämtliche neuen Controls, die man hier einblenden wollte, musste man per Hand stylen, um sie auch entsprechend farblich darzustellen. Schauen wir uns mal an, was sich bei Windows 8.1 jetzt da alles getan hat und wie einfach es geworden ist, so ein UI genau in dieser Form auch tatsächlich zu implementieren. Als allererstes gibt es ein neues Control für unseren Content, das ist das sogenannte Hub-Control. Dieses Hub-Control bietet zum einen die Möglichkeit, über den Header schlicht und ergreifend Text darzustellen. Man kann das natürlich auch im Einzelnen mit Templates versehen, um zum Beispiel für den Header dann auch Buttons mit einzublenden, weitere Menükontrollelemente einzublenden. Und danach gegliedert in mehrere Sektionen, das muss also nicht nur eine sein, das können viele sein, die wiederum eigene Überschriften haben und dann per Data Template die entsprechenden Contents dann jeweils einzublenden. Der Vorteil dabei ist, man braucht sich keine großartigen Gedanken mehr zu machen, dass das ganze Scrolling funktioniert, dass die entsprechenden Daten auch virtualisiert werden. Das alles macht das Control bereits selber. Das heißt, ich spare mir einen Haufen Programmierarbeit, den ich bisher noch per Hand durchführen musste. Schauen wir uns mal den zweiten Bereich noch an. Sobald ich versuche, unten eine Command-Bar einzublenden, brauchte ich ja immer diese Page-Bottom-Up-Bar. Und dann ging es los mit Scroll-Viewern rechtsbündig, Scroll-Viewern linksbündig, viel Code dazu, um Buttons mal auszublenden, wenn der Bildschirm zu klein wird. Dafür haben wir mittlerweile ein neues Control geschaffen, das ist die Command-Bar. Und innerhalb der Command-Bar gibt es natürlich dann primäre und sekundäre Kommandos. Und entsprechend gibt es hier auch dann als Sub-Controls dann Primary-Commands und in Folge dann auch die Secondary-Commands. Die sorgen automatisch dafür, dass die Buttons entsprechend sortiert werden. Einerseits auf der rechten Seite die Primary Commands, auf der linken Seite die Secondary Commands. Und sobald man das Fenster hier zum Beispiel zur Seite schiebt und im Snapview darstellt, dann werden die Secondary Commands automatisch ausgeblendet, wenn sie denn nicht mehr auf dem Bildschirm passen. War bisher relativ viel einzelne Handarbeit, denn man musste für jeden einzelnen Button im Endeffekt überprüfen, passt der noch, muss ich ihn selber ausblenden. Kann man sich jetzt sparen, einfach so reinschreiben, passiert automatisch. Nun filmen wir mal das Ganze mit den Buttons hier noch selber. Das ist gleich der nächste Bereich, das sind die sogenannten Upbar-Buttons. Bisher gab es die ja noch nicht. Es gab im Endeffekt nur einen Standard-Button und es gab entsprechende Styles für die unterschiedlichen Buttons. Das heißt, für hier musste ich in der Standard-Styles-Sammel erstmal raussuchen in den Kommentaren, wie muss ich das Ding denn stilistisch verarbeiten, damit auch tatsächlich hier mal so ein B dargestellt wird als Bold-Signatur oder hier rechts zum Beispiel die entsprechenden Glyphen für Speichern unter mit dem Diskettensymbol. War alles relativ umständlich, das Ding aus den Kommentaren erstmal rauszufieseln, entsprechend dann auszukommentieren, sodass die Styles alle verfügbar waren. Man sollte ja nicht zu viele davon auskommentieren, weil dann die Ladezeit für die Standard-Styles zu lang wurde. Also alles nicht ganz so einfach. Mit dem App-Bar-Command oder App-Bar-Button geht es mittlerweile ein bisschen schöner. Man kann hier direkt über das Icon festlegen, was für eine Glyphe soll denn dargestellt werden. Und wer zu faul ist, zum Beispiel auswendig zu lernen, was wir alles für Glyphen haben, Visual Studio greift einem mittlerweile hilfreich unter die Arme und zeigt sämtliche vordefinierten Glyphen gleich mit an. Das heißt, hier kann man sich einfach auswählen, dahinter noch das Label dazufügen und schon ist der Button fertig. Um Weiteres brauche ich mich gar nicht mehr kümmern, keine Styles mehr definieren und Ähnliches. Das passiert automatisch. Wer nun unsere Standard-Buttons hier nicht mag oder vielleicht eigene definieren will, auch das ist möglich. Man kann dieses Icon-Property auch per Hand setzen und kann da drin entweder ein Symbol-Icon mit reinschreiben. In dem Fall wäre das jetzt die umständliche Schreibweise für das, was oben eh schon steht. Aber statt einem Symbol-Icon kann ich natürlich auch hergehen und sagen, ich nehme ein Part-Icon. Das wäre eine Vektorgrafik. Oder wer es eher mit Pixelgrafiken hat, auch das geht mit dem Bitmap-Icon. Oder wem das noch nicht reicht, der kann auch ein Font-Icon verwenden. Das heißt, er kann einen beliebigen Font, muss allerdings ein TrueType-Font sein, hernehmen und daraus eine einzelne Glyphe verwenden. Die wird dann automatisch hier entsprechend eingebaut, in der richtigen Größe, wird auch automatisch hochvergrößert oder verkleinert, je nachdem, in welchem View meine Applikation gerade dargestellt wird. Das alles ohne irgendwie großartige Styles zu definieren und Ähnliches, das macht Windows mittlerweile alles im Hintergrund selber. Nun, das nächste Problem, was wir immer zu lösen hatten, war, viele von den Commands brauchen irgendwelche Flyouts. Und spätestens ab da verrollen wahrscheinlich die ganzen Sammelprogrammierer die Augen. Denn das bisher zu machen, war ein bisschen arg umständlich. Man musste ein Pop-up definieren, musste sich die Position von dem Button erstmal ausrechnen, das Pop-up an der richtigen Stelle platzieren, dafür sorgen, dass die Styles alle wieder invertiert werden. Denn standardmäßig sind die natürlich erstmal mit weißer Schrift auf schwarzem Grund. Und wir wollen die natürlich hier nach Windows-Vorgaben genau in der invertierten Darstellung haben und dann entsprechend auch die ganzen Daten mit einfügen. Und das muss man alles per Hand ausprogrammieren, das heißt eine entsprechende Command-Funktion da drauflegen, das Zeug berechnen, darstellen, auch bei Zeiten dafür sorgen, dass das Flyout wieder verschwindet und Ähnliches. War ungefähr so 25 Zeilen Code Minimum, plus die ganzen Style-Aufgaben, um die erstmal die Styles rauszufinden, neu zu templaten, dabei umzubenennen, weil die natürlich alle den gleichen Namen hatten. Also alles nicht ganz so trivial. Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Und genau das haben wir auch gemacht. Sämtliche Command-Controls haben ein neues Property erhalten, das nennt sich Flyout. Und in diesem Flyout kann man nun entsprechende Kontrollelemente platzieren, wie zum Beispiel das Standard Flyout Control, in dem Fall hier Placement Top, dann wird es gleich oben drüber, über der aktuellen Position von dem Button, der ja außenrum existiert, gleich mit eingeblendet. Und da drin kann ich dann entsprechend hier mein Stackpanel mit den jeweiligen Eingabedaten mit eintragen. Wer sowas mal versucht hat zu machen, in Windows 8.0 wird merken, so nanu, wo sind denn hier die Styles? Die müssen jetzt genau invertiert werden. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben die komplette Standard Styles ausgemistet. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn man sich die ganzen Templates mittlerweile anschaut, die Visual Studio mitliefert, da ist keine Standard Styles gesammelt mehr vorhanden. Das Betriebssystem kennt beide Stilvorgaben ohnehin. Das heißt, es gibt ein Light Theme, es gibt ein Dark Theme. Und statt dass diese ganzen Stile hardcoded als Static Resource bisher verbunden waren, haben wir abgeändert in eine sogenannte Themed Resource. Der Vorteil dabei ist, diese Themed Resource können wir auch vererben. Das heißt, in dem Fall, wir wissen, ein Flyout sollte eigentlich genau die andere Themed Resource verwenden. Das heißt, das Flyout Control guckt nach, welches Theme verwendet die Applikation. Ist es das Dark Theme? Wird es für sämtliche Kontrollelemente darin das Light Theme vorsehen? Das heißt, dieses Stack Panel hier wird tatsächlich schon bereits im Light Theme gerendert. Alle darunterliegenden Kontrollelemente erben diese Eigenschaft, das heißt, hier die Buttons, Textboxes und Textblöcke werden bereits ebenfalls im Light Theme gerendert, auch wenn die Applikation standardmäßig das Dark Theme verwendet. Erheblich weniger Arbeit für den Programmierer. Nun ist das Flyout ja nur eine Möglichkeit. Spätestens, wenn man versucht, ein Menü zu bauen, da stehen dem Programmierer dann meistens die Haare zu Berge, denn es gab keine Menü-Controls. Das heißt, ich muss mir per Hand die Textpositionen zusammen berechnen, einen Strich irgendwie da reinkriegen, das Häkchen für meinen Toggle-Button generieren, das meistens mit eigenen Custom-Controls. Calypso zum Beispiel war eins von den Standard-Controls oder von den Control-Sets, die einer unserer Programmierer, in dem Fall Tim Heuer, mal zusammen programmiert hat, weil es einfach viele Kontrollelemente in Windows 8.0 nicht gab. In 8.1 kriegen wir die jetzt dazu. Fügen wir einfach hier ein Menü-Flyout ein. Bei diesen Animationen braucht man sich nicht drum kümmern, das passiert nämlich automatisch. Da komme ich gleich noch dazu. Denn viele von den Kontrollelementen haben genau das Verhalten, das wir in Windows eigentlich gerne haben wollen, schon automatisch implementiert. Nehmen wir hier mal das Menü-Flyout noch mit dazu. Innerhalb eines Menüs will man natürlich Menü-Items haben, man will einen Separator haben, man will vielleicht ein Toggle-Item haben dafür. Entsprechend gibt es die mittlerweile als eigene Controls. Wer jetzt immer noch in der alten Windows 8.0 denkt, meint natürlich so, Command-Prozedur da hinten anhängen, dieses Flyout irgendwie darstellen, braucht man nicht. Dieser Quelltext hier in XAML sorgt dafür, dass automatisch das richtige Flyout dargestellt wird, sobald ich auf den Button drücke. Keine einzige Zeile Code mehr dafür notwendig. Es wird automatisch mit der richtigen Animation eingeblendet. Sobald ich daneben rausklicke, wird es automatisch wieder mit der richtigen Animation auch ausgeblendet. Das heißt, ich brauche mich selber gar nicht mehr drum kümmern. Alle Animationen, die wir in Windows gerne haben wollen, so wie wir sie im StyleGuide auch vorgeben, werden von diesen Flyouts automatisch gleich mit abgebildet. Also erheblich einfacher, ein Standard-UI zusammenzubauen.
Kann ich auch kopieren?
Kopieren?
Gruppieren. Das heißt, wenn ich sage, ich habe nicht drei, sondern fünf zur Auswahl, die ersten beiden und die untersten drei.
Man kann es über den Separator gruppieren, also es gibt kein eigenes Gruppenkontroll dafür, aber man kann hier zum Beispiel mit dem Separator die entsprechend abtrennen, wie man es bei normalen Win32 Menüs ja auch gewohnt war. Auch da gibt es ja keine wirkliche Gruppierung, sondern es gibt bloß über die Separator getrennte Gruppen. Aber das geht auch hier genauso. Dafür gibt es ja diese einzelnen Controls nun. Ein ähnliches Problem hatte man dann auch, wenn man versucht hat, so ein Flyout für die Settings zu implementieren. Abgesehen davon, dass man dieses Flyout irgendwo registrieren musste, war das sehr viel Handarbeit, die entsprechenden Pop-ups zu deklarieren, eine komplette Funktion zu schreiben, die die Pop-ups per Animation einblendet von der Seite und so weiter. Auch das kann man sich mittlerweile ein bisschen erleichtern, denn es gibt auch ein Settings-Flyout-Control. Statt dass ich eine Seite als Page deklariere, deklariere ich sie nun als Settings-Flyout, muss nur dieses Settings-Flyout einmal registrieren, standardmäßig, wie es auch bei Windows 8.0 der Fall war, das aber sind nur zwei Zeilen Code. Das tatsächliche Darstellen des Flyouts mit der richtigen Animation zum Einfliegen, das passiert automatisch, um die Frage gleich noch mit zu beantworten. Das heißt, diese ganzen Animationsgeschichten, die man bisher noch eigentlich per Hand hinzufügen musste per Code, werden nun automatisch durch die native Implementation der Controls auch übernommen. Nun ist es dabei nicht stehen geblieben. Auch hier natürlich die entsprechenden Stack-Panels oder die Styles, die hier intern verwendet werden, auch die werden automatisch wieder implementiert. Wir wissen ja, es ist ein Flyout, also muss wieder das inverse Theme verwendet werden. Ein neuer Style ist dazugekommen, der vielleicht ganz praktisch ist, das ist dieser Settings Flyout Section Style. Damit kann man die Optionsgruppen ein bisschen besser abtrennen. Also eigentlich das, was du ganz gerne wahrscheinlich gehabt hättest für die Menüs, gibt es hier zumindest für die Settings. Aber dabei sind wir nicht stehen geblieben. Das waren eigentlich nur so die wichtigsten Controls, die wir im Bereich User Interface mit implementiert haben. Es gibt noch eine ganze Reihe an weiterer Controls. Ein, zwei vielleicht mal kurz rausgegriffen. Es gibt ihn endlich, den Datepicker. Lange hat es gedauert. Er ist auch nicht ganz einfach zu implementieren gewesen. Wer sich vielleicht die ganzen Optionen hier mal anschaut, also das hier ist genau so, wie es da oben jetzt beschrieben ist. Es gibt nicht nur einen Kalender auf der Welt, es gibt, glaube ich, so um die 14 Stück. Unser Datepicker kann sie alle. Natürlich muss man dann auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Daten in der richtigen Reihenfolge dargestellt werden, wie zum Beispiel Tag, Monat, Jahr für Deutschland, Monat, Tag, Jahr in USA. Das macht das Datepicker-Control automatisch, entsprechend der eigentlichen Einstellungen auf dem Betriebssystem. Aber man kann das Ganze natürlich auch mit eigenen Daten versehen, das heißt auch mit eigenen Formatierungen. In dem Fall hier das Monatsformat mal rausgegriffen. Da gibt es ein Spezialformat, ich möchte den Monat haben, und zwar abgekürzt mit 3 Stellen, was im Japanischen dann in etwa so ausschaut. Wem auch hier das ein bisschen zu umständlich ist, sich das alles zu merken, wie das geht, auch da greift Visual Studio wieder gemütlich unter die Arme und zeigt für sämtliche Formatmöglichkeiten, egal ob es das Monatsformat ist, das Tages- oder Jahresformat, dann auch die komplette Liste der Formatierungen an. Und ich brauche bloß noch auswählen, wie soll es denn tatsächlich in meinem UI passieren. Dieses Control hat uns erheblich Nerven gekostet, denn der Testpass allein für dieses Control hier dauert ungefähr 36 Stunden, um sämtliche Konfigurationen durchzutesten. Mit 14 Kalendern und Datumsformaten, die es irgendwo gibt. Andere Controls, die wir noch haben, bevor du anfängst, auf die wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen, es gibt ein neues WebView-Control, das erheblich granulareren Zugriff mittlerweile erlaubt auf die gerenderten Inhalte. Man kann zum Beispiel direkt auf die Daten des WebView-Controls zugreifen. Man hat auch entsprechende Event-Modelle mittlerweile dahinter gehängt, sodass man auf Navigationen innerhalb des Web-Controls mittlerweile besser reagieren kann. Und es gibt noch ungefähr so 15 andere Controls, die wir mittlerweile dazugefügt haben, die aber eher für kleinere Arbeiten notwendig sind. Und damit jetzt zum zweiten Thema, unsere Devices, die ja ganz neu sind.
Genau, Devices, und das ist auch gleichzeitig mein Lieblingsthema. Wir haben bei Windows 8 natürlich uns am Anfang, so, als wir Windows 8 im Prinzip in den Markt gebracht haben, zunächst einmal darauf konzentriert, dass wir bestimmte Applikationen, also die Mainstream-Applikationen, möglichst gut abdecken. Und dabei ist es natürlich so, dass gerade das Thema Devices und die, ich rede jetzt dabei nicht über die Devices in Form, die entsprechenden Formfaktoren von Geräten, sondern ich rede darüber, wie wir mit externen Geräten kommunizieren können. Das ist so ein bisschen vernachlässigt worden, muss man ganz klar sagen. Und jetzt mit Windows 8.1 holen wir da ein ganzes Stück auf. Und ich habe mal hier so ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht die ein oder anderen, die Bildkonferenz gesehen haben. Da hatten wir diesen Spero Ball in etwas größer, so 1,50 Meter Durchmesser war der, glaube ich. Ist ungefähr 30 Stundenkilometer schnell geworden. Hat einiges für Schaden auf der Bühne verursacht. Aber das Ganze ist jetzt hier so ein bisschen spielerisch, zeigt aber, wie wir in Windows 8 mit Connectivity, mit Geräten, mit externen Geräten zusammenspielen. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir unsere klassische Desktop-Umgebung, wo wir ja alle diese Interfaces, alle diese Schnittstellen, also klassischer Fall, serielle Schnittstelle, war überhaupt kein Problem, die unter Windows 8.0 oder auch unter früheren Betriebssystemen anzusprechen. Allerdings mit der neuen Welt, gerade was Tablets angeht, was das Anforderungen, was Power Management angeht, wie Treiber installiert werden, wie sie mit Applikationen zusammenspielen müssen, alles das passte nicht mehr mit der Welt, so wie wir sie aus dem Desktop her kennen, überein. Und das bedeutete halt, dass wir eigentlich alle Interfaces, alle externen Schnittstellen nochmal auf den Prüfstand stellen mussten und dann entsprechend neu bewerten und entsprechend einen einheitlichen Weg finden, wie wir das Ding implementieren. Genau, du kannst noch ein bisschen rumfahren. Genau, üb mal noch ein bisschen. Das Ziel dabei ist es wirklich, dass wir nach wie vor unsere, sag ich mal, Entwickler mitnehmen wollen. Das heißt, wir wollen zum einen natürlich die Geräte, die für den Desktop entwickelt wurden oder auch völlig unabhängig von Microsoft und von der Windows-Plattform entwickelt wurden, zur Windows-Plattform bringen können. Und diese, sag ich mal, Spielgeräte sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil sie nämlich tatsächlich, also dieser Spero Ball, wenn man die Verpackung aufhört, dann sieht man Android-App und iOS-App, aber keine Windows-Phone-App, keine Windows-8-App. Wir haben allerdings die Möglichkeit, natürlich auf diese Standardschnittstellen aufzusetzen und jetzt auch entsprechende Applikationen für diese Plattformen zu entwickeln. Das ist jetzt hier ein Beispiel für eine spielerische Applikation. Es gibt auch Modellhubschrauber, die man so steuern kann. Es gibt irgendwelche Roboter, die über irgendwelche Tische fahren und so weiter. Habt ihr bestimmt alle irgendwie im Büro sowas. Aber es gibt auch sehr, sehr sinnvolle Anwendungen dafür natürlich. Also, das heißt, wir haben zum einen natürlich Innovationsdevices, wir haben letztlich Geräte, die neu entwickelt werden, von irgendwelchen Temperaturleseköpfen bis hin zu irgendwelchen Lasern, um Heizungswerte auszulesen, um irgendwelche Messgeräte von bestimmten Geräten zu bekommen, bis hin zu Geräten, die eben nicht für die Windows-Plattform entwickelt werden. Und das, was wir als Schnittstellen hier in 8.1 zusätzlich anbieten, ist zum einen natürlich das Thema Bluetooth und in dem Fall, Bluetooth haben wir ja schon vorher unterstützt, aber eben nur in der Weise, dass halt ganz bestimmte Profile ansprechbar waren. Jetzt können wir im Prinzip mit RFCOM unsere klassische serielle Schnittstelle wieder haben, also byteweise mit der entsprechenden Kommunikation machen. Ich zeige das auch gleich nochmal im Detail, wie das zu implementieren ist. Und das ist genau das, was zum Beispiel dieser Ball verwendet. Wir haben die Möglichkeit, Bluetooth Smart Devices oder Smart Bluetooth Devices zu implementieren. Also das ist das ganze Thema Bluetooth LE. Das ist zum Beispiel Sensoren, die sich zum Beispiel in Kleidung befinden, in irgendwelchen Geräten befinden, um sich zu authentifizieren zum Beispiel. Da wird Bluetooth LE-Devices verwendet oder auch in irgendwelchen Uhren, um zum Beispiel seine Runtastic Trainingsapplikation oder Trainingseinheit auszuwerten. Da sind typischerweise solche Geräte in Betrieb. Wir haben die Möglichkeit, HIT-Devices zu verwenden. Auch da, je nachdem, wenn jemand eine Hardware baut, die nach dem HIT-Standard arbeitet, haben wir die Möglichkeit, Full-Custom-Protokolle auch zu implementieren und die auch dann von Applikationen zu verwenden. Das Thema USB, wir haben die Möglichkeit, wieder unsere klassischen USB-Seriell-Adapter zu verwenden. Mit ein bisschen Tricks kann man die sehr einfach auch in Betrieb nehmen. Wir haben das Thema Wi-Fi Direct, wir haben darüber hinaus noch eine ganze Menge andere Schnittstellen, was zum Beispiel Scanner angeht, für zum Beispiel Barcode-Reader. Und das in Kombination mit zum Beispiel der Möglichkeit, dass wir den Desktop jetzt auch für eine Applikation zum Beispiel locken können, das heißt wirklich nur noch eine einzige Applikation läuft, ist es halt wirklich möglich, Geräte zu bauen, die zum Beispiel wie ein Messgerät funktionieren. Also das heißt, ein sehr rundes Bild eigentlich. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge Anforderungen. Und deswegen ist alles das, was ich hier erzähle, war theoretisch eigentlich auch schon mit Windows 8 möglich. Allerdings ist es dort erforderlich gewesen, letztlich Treiberentwickler zu sein. Und jetzt mal kurz um Handzeichen, gibt es einen Treiberentwickler hier im Raum? Keiner? Also ich warte immer noch auf den Tag, wo jemand dann mal die Hand reißt und den, wo ich dann mal endlich mal wieder mit jemandem ehemaligen Kollegen dann ein Bier trinken gehen kann. Aber es ist leider so, dass halt nicht die Leute, die halt solche Geräte gebaut haben, haben typischerweise keine Treiberentwickler, sondern weil die Treiber entweder vom Chipsatz selber gebaut wurden oder eben sehr aufwendig über irgendwelche Third Parties erzeugt wurden. Für Windows 8.1 sind wir natürlich so, dass wir das in unsere neue Plattform integrieren müssen. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, der User muss praktisch in Control sein. Ja, das heißt, wir wollen das so wie zum Beispiel bei einem Geolocation-Sensor, was ja letztlich auch nichts anderes ist als ein Device, dass der Benutzer der Applikation sagt, ja, ich darf auf dieses Gerät zugreifen oder ich darf es eben nicht. Und dass auch der Benutzer und auch die Applikation mit dieser Situation entsprechend umgehen kann. Genau das Gleiche ist, dass von der Programmiererseite her wir natürlich wollen, dass das möglichst einfach anzuprogrammieren ist. Und jetzt hat man bei Hardware immer das Problem, dass natürlich da sehr viele proprietäre Protokolle ist. Das heißt, man muss sich auf einen, sag ich mal, Basisstandard einigen, der für alle gleich ist. Und bei Bluetooth wäre das zum Beispiel RFCOM. Das ist im Prinzip die byteweise Übertragung. Was wir natürlich nicht abdecken, ist, dass wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Spezialprotokolle implementieren, also irgendwelche AT-Kommandosätze oder sowas. Aber was wir wollen, ist, dass wir halt Standard-Pattern verwenden, wie zum Beispiel einen Reader und Writer für diese Byte-Ströme, um die Kommunikation mit diesen Geräten sicherzustellen. Und das gilt im Prinzip über alle Transports hinweg. Das heißt, Bluetooth RFCOM, Smart Devices, HIT und USB, alle die mappen letztlich auf ein Stream-Reader-Protokoll, womit man dann byteweise im Prinzip Daten übertragen kann. Ein paar Sachen sind natürlich reserviert. Klar, eine Maus hat eine bestimmte Klasse, ein Drucker hat eine bestimmte Klasse. Auch da wiederum, kommen wir gleich noch zu, haben wir ein paar Erweiterungen, was Richtung 3D-Drucken und so weiter angeht. Ich zeige mal so ein Beispiel, wie das zu implementieren ist. Und man wird wirklich sehen, dass es sehr, sehr einfach eigentlich ist. Und was ich hier habe, ist im Prinzip eine Applikation, ein OBD-Scanner für die Leute, die das aus der Automobilindustrie kommen, wissen das wahrscheinlich. Das ist im Prinzip genauso was Ähnliches wie hier. Es ist ein Bluetooth-Gerät, was eine Verbindung mit dem Auto aufnimmt. Dort ist im Prinzip so ein kleiner Übersetzer drin, den man dann über AT-Kommando steuern kann, um im Prinzip Fahrzeugdaten auszulesen. Das ist das Szenario. Und was müssen wir machen? Wir müssen zunächst einmal in unserer Applikation deklarieren, dass wir auf Bluetooth RFCOM-Devices zugreifen wollen. Das ist die einfachste Form. Wir haben hier die Möglichkeit, das theoretisch auch noch weiter einzuschränken, dass zum Beispiel nur ein ganz bestimmtes Bluetooth-Gerät auch wirklich verwendetbar ist mit einer bestimmten Vendor-ID. Wenn wir das definiert haben, dann können wir eigentlich schon, sobald die Verbindung zu dem Bluetooth-Gerät hergestellt ist, im Source-Code uns den entsprechenden Filter setzen. Wir können über den Device-Name, der wird hier im Prinzip angegeben, also in dem Fall heißt das Gerät einfach OBD2, kann man sich jetzt im Prinzip den Handle auf das Gerät holen und dann ein Stream-Socket zu diesem Gerät aufbauen. Das heißt, da macht man einfach hier oben ein Stream-Socket auf, macht ein Connect-Async zu diesem entsprechenden RFCOM-Device, was man sich ausgewählt hat. Es wird spezifiziert über den Host-Name und Service-Name. Wenn man das gemacht hat, bekommt man im Prinzip ein Stream-Socket, den man dann wiederum über Data-Reader und Data-Writer ansprechen kann und dann praktisch byteweise Daten übertragen. Und das ist hier jetzt mal so ein Beispiel, ATSP0, das ist im Prinzip das klassische Kommando, um zum Beispiel das Protokoll herauszusuchen, was das Auto gerade betreibt. Es ist tatsächlich so einfach. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, so wie es in der Desktop-Entwicklung war, mit dem Serial-Port-IO, dass man zum Beispiel eigene Fehlerhändler und so weiter entsprechend implementieren musste für dieses serielle Protokoll. Natürlich braucht man für das High-Level-Protokoll, also für den AT-Kommandosatz, der jetzt hier zum Beispiel verwendet wurde, wieder seine eigenen Klassen, um das entsprechend zu bedienen. Interessanterweise ist hier verwenden wir eine C-Library, die diesen AT-Kommandosatz für den Spiro Ball beinhaltet. Und dadurch, dass wir natürlich von der Applikationsentwicklung her in der Lage sind, auch bestimmte Sachen zu mischen, ist es sehr einfach, auch plattformübergreifend zum Beispiel diese AT-Kommandosteuerung herauszulösen und dann in eigene Produkte zu übernehmen. Und das gilt eigentlich für alle Devices. Also das heißt, man kann sehr einfach auch Code von anderen Plattformen im Prinzip in die Windows-Plattform übernehmen und hier zum Beispiel über dem Stream-Socket, weil es wirklich die einfachste Kommunikationsebene ist, auch realisieren. Ja, Jürgen, was haben wir sonst noch? Ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt innerhalb von 45 Minuten das alles wiederzugeben.
Und vor allem alles in APIs zu gießen.
Genau. Der nächste große Bereich, der sich erneuert hat in Windows 8.1, ist im Prinzip Graphics und Media. Ich hatte so ein bisschen schon darauf hingewiesen, das Thema 3D-Printing ist relativ hoch angesetzt bei uns. Was wir im Prinzip damit versuchen zu erreichen ist, das wendet sich zunächst einmal natürlich an die Treiberhersteller, die Druckertreiber bauen, und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge im Moment, die in unsere Windows-Plattform integrieren. Und wir irgendwann mal, wenn die entsprechenden Druckertreiber fertig sind, und die sind hoffentlich mit dem Release-Datum von 8.1 dann auch fertig, werden wir sehr einfach in die Lage versetzt, Daten, die wir in unseren Applikationen haben, dann einfach zum Drucker zu schicken, so wie wir heute ein PDF-Dokument aus unseren Applikationen zum Drucker schicken. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr darüber Gedanken zu machen, wie der Drucker jetzt zum Beispiel das 3D-Modell so umbaut, dass es wirklich auch druckbar wird, welche Materialien er verwendet, welches Verfahren er verwendet. Alles das macht der Druckertreiber, so wie es heute letztlich auch unerheblich ist, ob wir das PDF-Dokument auf einem Laserdrucker oder auf einem Tintenstrahldrucker ausdrucken. Da kümmern wir uns auch nicht darum, wie viel Tinte jetzt wir wirklich einstellen, sodass der Drucker wirklich richtig druckt. Ja. Thema Scanning hatte ich auch schon kurz gesagt. Scanning war auch eine Sache, die wir letztlich über ein Kundenfeedback bekommen haben. Das Thema Scanning ist dort zunächst einmal aber auch das Thema Barcode-Scanning. Damit ist das gemeint, um zum Beispiel so Kassensysteme zu bauen, um zum Beispiel auch B2B-Applikationen zu bauen, um zum Beispiel Barcodes möglichst einfach einzuscannen. Thema WebGL, kannst du vielleicht was dazu sagen?
Ja, mit den beiden Protokollen ist es nicht stehen geblieben. Mit WebGL haben wir jetzt einen neuen Webstandard mit auch implementiert, sodass man auch WebGL-Feeds entsprechend auch im Browser-Kontext mit anzeigen kann, auch native implementiert, dass das Ganze auch schnell genug funktioniert. Wer sich mal die Samples von der Bild-Konferenz anschaut, mit einer schönen 3D-Grafik in WebGL, sieht, dass man die auch mittlerweile tatsächlich in 3D Realtime rendern kann. Parallel dazu, man sieht hier schon, im Play 2 hat sich nur was geändert, da ist was Neues dazugekommen. In dem Fall ist es Miracast. Play 2 war bisher ja basierend eigentlich auf UPnP AV, also sprich DLNA. Mittlerweile haben wir einen neuen Standard mit aufgenommen, der jetzt gerade groß im Kommen ist. Das ist in dem Fall Miracast, eigentlich auch bekannt unter Wi-Fi Direct oder WiDi, sodass man zum Beispiel von einem mobilen Gerät aus, wie so ein kleiner Tablet hier ist, einfach mit einem Projektor sich kurz fahren kann, ähnlich wie man das bei Bluetooth gewohnt ist. Und dann kann man den Bildschirm 1:1 dort spiegeln. Das Ganze funktioniert auch nicht nur mit sagen wir Remote-Desktop ähnlicher Geschwindigkeit, sondern tatsächlich in Realtime. Das heißt, man kann dort auch HD-Videos wiedergeben und das Ganze auch gesichert. Das heißt, wenn diese Videos entsprechend verschlüsselt sind, wird auch diese Verschlüsselung mit übertragen, sofern der Projektor das dann auch unterstützt. Das ist so der Bereich, was sich hier in Graphics and Media getan hat. Was hier nicht direkt zu sehen ist, weil es eigentlich aus dem Browser-Kontext auch kommt, ist, wir unterstützen mittlerweile einen weiteren neuen Standard namens MPEG-Dash. Eher bekannt aus der Standardswelt als SMI und EMI, also sprich die Streaming Media Extensions und die Encrypted Media Extensions. Das heißt, auch damit haben wir jetzt einen neuen Standard, mit dem man Streaming Video aus dem Internet sehr einfach abbilden kann, weil er einfach native bereits im Browser und damit natürlich auch im jeweiligen Media Control, im XAML oder auch in JavaScript einfach native unterstützt wird. Man braucht also nicht notwendigerweise mehr das entsprechende Framework, also Player Framework und dann noch dazu die Streaming Media oder IIS Smooth Streaming Extensions, glaube ich, hießen sie damals. Die kann man sich mittlerweile sparen, da wir den Stack einfach mittlerweile auch schon im Browser und auch in XAML-Environments einfach native unterstützen. Soviel zum Thema hier Graphics and Media. Gucken wir uns doch mal an, was sich so im Bereich der Communications und Data APIs getan hat. HTTP hier vorausgenommen. Die C-Sharp-Programmierer werden sich wundern, warum es denn auf einmal hier drauf steht. Konnte man doch in .NET schon die ganze Zeit tun. Wir haben den Namespace letztendlich von System.NET mittlerweile übernommen, direkt in die Windows Runtime. Das hat den großen Vorteil, dass nicht nur C-Sharp-Programmierer diese APIs nutzen können, sondern dass auch C++ wie auch JavaScript-Programmierer auf derselben Runtime entsprechend auch die HTTP-Commands mit absetzen können. Dabei wurde da gleich noch eine ganze Ecke erweitert zu dem, was man aus .NET bisher gewohnt war, um sehr viel granulareren Eingriff zu haben, was denn tatsächlich im HTTP-Stack alles abgeht. Weiter dazu gekommen ist auch Contacts und Appointments als neuer Namespace, damit verbunden dann auch zwei neue Contracts. Bisher hatte man immer das Problem, es gab einfach keine Applikation, die als Contact Ficker verfügbar war. Es gab kein richtiges Adressbuch in Windows 8. Das gibt es jetzt seit Neuestem eben über diese ganzen Namespaces hier. Jeder kann nun hergehen und kann sich eine eigene Adressbuch-Applikation schreiben, braucht nur den entsprechenden Contact als Contact-Picker oder Appointment-Picker dann auch definieren. Und damit wird das Ganze systemweit auch für andere Applikationen zugreifbar. Ich denke mal, dass in Kürze dann auch eine neue Applikation von Facebook wohl hoffentlich kommen wird, sodass man alle seine Facebook-Kontakte auch relativ schnell verwenden kann, um zum Beispiel E-Mails darzustellen. Es wird eine kommen, ja. Ein Thema, aber das besonders wichtig ist, gerade wenn man sehr viel mit Dokumenten zu tun hat, ist natürlich PDF. Und da hat der Gunther noch ein paar schöne Beispiele.
Genau, also genau, das Thema PDF war auch eins von denen, wo wir im Prinzip als Feedback bekommen haben bei Windows 8, dass das eigentlich das ist, was fehlt. Es war für die Leute, die Applikationen gebaut haben, immer sehr, sehr schwierig, im Prinzip PDF-Dokumente zu lesen, anzuzeigen und die in irgendeiner Form dann in der Applikation zu rendern. Und das für sehr triviale Anwendungsfälle, also klassische Magazinanwendung zum Beispiel. Was man dort machen musste, ist eigentlich immer über Third-Party-Tools zu gehen. Und unsere Third-Party-Tools werden sich jetzt bedanken so ein bisschen, weil wir natürlich hier eigentlich einen kompletten PDF-Reader drin haben, der sich allerdings im Wesentlichen darauf fokussiert, dass man Seiten des PDF-Dokuments wirklich herauslesen kann, die dann als Images bekommt und die dann innerhalb der Applikation entsprechend weiterverwendet. Also es ist nicht dazu gedacht, Dokumente zu bearbeiten, mit Markierungen zu versehen und solche Spielereien zu machen, sondern es geht wirklich um das Anzeigen der PDF-Dokumente und hier vor allen Dingen auch, dass die ganze Komplexität des PDF-Dokuments dem Entwickler möglichst einfach zu machen, sodass er sich nicht eigentlich in den Standard wirklich einarbeiten muss. Wie sieht das aus? Ganz einfach, das Ganze befindet sich als native oder ist eine WinRT-Komponente, das heißt, es läuft auf allen Plattformen gleichermaßen, befindet sich im windowsdata.pdf-Namespace. Was gemacht wird, ist einfach, man sucht sich im Prinzip ein File, dieses File, hier ist der entsprechende Filename, wird geöffnet und zwar hier über dieses PDF-Dokument Load from File Async. Das heißt, man bekommt dann das Objekt auf das PDF-Dokument und kann jetzt dann das Dokument entsprechend bearbeiten und das Image des PDF-Dokuments zum Beispiel hier für die Page Index, sagen wir mal, das ist die Seite 1 zum Beispiel, dann wird hier im Prinzip ein Random Access Stream erzeugt, der letztlich das Image der entsprechenden PDF-Seite darstellt. Und der Vorteil von dem Ansatz ist halt, dass man jetzt einfach einen Random Access Stream auf ein Image bekommt und dieses Image kann man jetzt natürlich beliebig weiterverarbeiten. Theoretisch könnte man ein Magazin jetzt bauen, was das Image verwendet und das zum Beispiel auf einen DirectX-Surface rendert, um zum Beispiel irgendwelche Umblätter-Applikationen zu realisieren. Also im Prinzip das einen sehr ansprechenden Reader zum Beispiel zu bauen. Deswegen ist auch der Fokus wirklich darauf, das Ganze auf Images zu fokussieren. Das heißt, wir rendern das Ding wirklich als Image oder als Image-Stream in dem Fall. Default-mäßig rendern wir das Ding einfach auf 100% mit einem weißen Hintergrund als PNG-Datei. Wir haben allerdings auch die Möglichkeit, das Rendern zu customizen. Das heißt, wir können die Hintergrundfarbe machen, wir können bestimmte Zoom-Modi einfach, das heißt, wir können es vergrößern, verkleinern. Wir haben aber auch die Möglichkeit, nur Teile der Seite wirklich herauszurendern. Ja, also das heißt, es ist nicht immer notwendig, nur die ganze Seite zu machen. Könnte man sich ein bisschen streiten, ob man das vielleicht einfach auch hinterher macht. Also wenn man das ganze Bild hat, kann man das auch hinterher raus kopieren. Aber letztlich ist es so, dass wir dort ein gewissen Maß an Customization ermöglichen. Und ganz wichtig ist, wir können auch sogar mit Passwort-Protected PDF-Content umgehen. Also das heißt, es ist ein sehr einfacher, straightforward PDF-Reader oder Renderer, muss man eigentlich eher sagen, um Daten aus einem PDF-Dokument herauszuholen. Ja, Dann haben wir noch einen Bereich, den wir jetzt nicht berücksichtigt haben, ist das Thema Services. Vielleicht ganz zwei Wörter nochmal dazu. Auch dort haben wir eine ganze Menge Neuerungen, gerade was die das Thema SkyDrive angeht. Also SkyDrive-Integration ist deutlich einfacher geworden. Wir haben das Thema Xbox Live-Integration besser. Da gehen auch solche Sachen wie zum Beispiel Smart Glass-Applikationen zu bauen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber für die Leute, die eventuell auf der Xbox entwickeln, ist das sicherlich auch ein Teil, den man sich mal anschauen konnte, was es eben auch sehr, sehr einfach, wo es jetzt sehr, sehr einfach wird, im Prinzip Applikationen entsprechend zu bauen.
Und dann haben, glaube ich, eine Frage dafür.
Ja, ich habe noch kurz zur Communication und Data. Eine einfache Frage vielleicht, das ist mir gerade heute passiert. Wir haben bei uns auf dem TFS lauter Outlook-Messages liegen. Mhm. Ich habe das hier versucht, mit einer RT-Maschine aufzumachen, kriege ich eine nette Meldung, kann ich nicht aufmachen. Also die Mail-Application im Moment kann das alte Message-Format offensichtlich nicht öffnen und sagt, ja, hol dir mal einen Dienst aus dem Internet, der das kann. Gehört für mich eigentlich in sowas wie Communication und Data, dass man so ein Format dann auch in irgendeiner Art und Weise direkt wieder aufmachen kann. Mhm. Das vermisse ich, weil wir oft auch so Strukturen haben, wo halt die Messages irgendwo in irgendwelchen Ordnern abgelegt sind und jetzt kommt man nicht mehr dran. Mhm.
Also, ist absolut valider Hinweis, ist uns auch durchaus bekannt. Das, was hier unter Contact steht, beziehungsweise Appointments, ist tatsächlich das, was man in der Windows 8 Modern Style Oberfläche sieht. Ja. Ja? Und das hat zunächst einmal nichts mit Outlook zu tun. Und das ist genau das Problem, dass wir natürlich vielleicht irgendwann mal einen entsprechenden Importer oder sowas haben. Wir können uns das gerne nochmal nachher anschauen, das interessiert mich nochmal, das ist eine interessante Geschichte. Okay, super. Gut, reden wir nochmal die letzten 3 Minuten über Fundamentals.
Das wäre jetzt mein Steckenpferd gewesen, speziell da rechts unten in der Ecke die Diagnostics. Da kann ich zur Not auch Vorträge über mehrere Tage halten, wenn es darum geht, um schnelle Applikationen zu bauen und auch vor allem Applikationen zu bauen, die mit der entsprechenden Instrumentierung versehen sind, um sie mit den Performance-Tools auch abzubilden. Neu jetzt in Windows 8.1 ist, dass dieser Diagnostics-Namespace nun auch existiert und vor allem, was er tut. Bisher war es ja so, es gab unter C-Sharp zumindest eine Implementation für die Event-Source, die das Event-Tracing for Windows mit angetriggert hat, die allerdings zum einen kaum jemand verstanden hat, zum zweiten noch viel weniger Leute wirklich sinnvoll bedienen konnten und im dritten Fall mit dem Windows Performance Recorder nie zum Laufen gekriegt haben. Es hat mich ungefähr 5 Tage gekostet, um das wirklich einmal hinzukriegen und eine Beispielapplikation dafür zu bauen. Jetzt kann ich den Code wegschmeißen, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, jetzt geht es nämlich automatisch. In Windows 8.1 gibt es diesen Diagnostics-Namespace, der es einem erlaubt, innerhalb der Applikation Events in das Windows Event Log zu schreiben, direkt mit relativ wenig Aufwand. Es sind im Endeffekt nur 2, 3 Funktionen, die man dazu aufrufen muss, um eine Session zu generieren, dann die Events innerhalb dieser Session zu schreiben. Man kann auch Start-Stop-Messages dabei reinschicken. Und wer das Event-Tracing vor Windows schon mal gesehen hat oder auch weiß, wie man das entsprechend abrufen kann, es gibt im SDK nämlich 2 ganz tolle Tools dazu, die auf den ersten Blick etwas unhandlich aussehen. Zum einen ist es der Windows Performance Recorder, der richtig instrumentiert dann auch diese Daten alle abrufen kann, plus alle anderen Daten, die Windows selbst schreibt. Und Windows schreibt verdammt viel. Plus jetzt noch meine eigenen Instrumentierungsdaten. Dann kann ich die ganzen Daten, die dann als ETL-File abgelegt werden, als Event-Log-File im Prinzip, kann ich dann im Windows Performance Analyzer laden und bekomme auf den ersten Blick, jetzt bei Windows 8.1 mit den neuen Performance-Tools, auch einen Überblick, was passiert denn die ganze Zeit in meinem Betriebssystem. Ich kann zum Beispiel nachgucken, wie groß ist die Diskbelastung im Augenblick, wie groß ist gerade die Sammelbelastung von meiner Applikation, was passiert eventuell noch alles anderes im Betriebssystem, denn Windows selbst verwendet genau diese Instrumentierung für Performance-Messungen. Unser eigenes Kernel-Team hat das damals entwickelt und verwendet es auch heute noch, um die Performance des Windows-Kernels genau zu messen und auch genau zu tunen. Und das ist ein sehr kraftvolles Tool, um auch eigene Applikationen entsprechend mal unter die Lupe zu nehmen. Warum startet denn die Seite vielleicht so langsam oder warum rendert sie so langsam? Um genaue Hinweise zu bekommen, an welche Ecke hakt es denn, habe ich vielleicht zu viele XAML-Elemente erzeugt, der Windows Performance Analyzer zeigt einem das sofort rot an, oder habe ich irgendwo zu viel Renderarbeit, um zum Beispiel unterschiedliche Sachen zu häufig zu überschreiben. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an Performance-Tools, die das sehr gut abbilden können. WPR und WPA sind die beiden, mit denen man das schön lesen kann. Visual Studio bietet noch ein paar weitere Möglichkeiten an, einfach in dem Debug-Namespace von Visual Studio, um zum Beispiel den sogenannten Overdraw anzuzeigen. Dann ist die Applikation zwar nicht mehr bedienbar, weil alles nur noch in roten Fensterchen angezeigt wird und kein Text mehr sichtbar ist. Es hat aber sofort Auswirkungen, man sieht sofort, wie häufig denn auf dem Bildschirm tatsächlich geschrieben wird. Auch das entsprechende Diagnostikmöglichkeiten, um zu überprüfen, warum ist meine Applikation eventuell nicht ganz so performant, wie sie sein sollte. Nun haben wir jetzt viel über Windows Runtime geredet und über Windows 8.1, was denn so die Modern Apps-Programmierer angeht. Wir wollen die Desktop-Programmierer aber nicht ganz im Regen stehen lassen. Vor, glaube ich, bei der ersten Build-Konferenz hat man damals angekündigt, dass Win 32 nicht mehr großartig weiterentwickelt wird. Aber wir bleiben dabei ja nicht stehen. Es gibt ja viele neue Sachen, die mittlerweile in Windows 8 einfach funktional abgebildet wurde. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen und haben gesagt, wir nehmen Teile der Windows Runtime API, die wir dort weiterentwickelt haben, und geben sie jetzt auch für Desktop-Applications frei. Das heißt, hier hat nun auch eine Desktop-Applikation die Möglichkeit, zum Beispiel Live-Files zu schalten, Toasts auf dem Bildschirm darzustellen. Wer schon mal mit Outlook 2013 gearbeitet hat, wird das schon mal gesehen haben. Da blenden wir auch rechts oben in der Ecke einen Standard-Windows-Toast ein, so wie er in der Windows Runtime eigentlich vordefiniert ist. Andere Bereiche, wo das möglich ist, im Mobile Broadband-Bereich, zum Beispiel mit SMS, auch die Neuerungen, die im HTTP-Bereich jetzt mittlerweile enthalten sind, sind nativ implementiert, tatsächlich von uns in C++. Das heißt, auch das stellen wir mittlerweile den Desktop-Applikationsprogrammierern direkt zur Verfügung. Alles andere, was man hier noch sieht, Printing zum Beispiel, Scanning und so weiter, auch dafür gibt es die entsprechenden APIs, um jetzt auch in Desktop-Applikationen auf diese neuen Funktionen zuzugreifen. Wer noch ein bisschen tiefer einsteigen will in die einzelnen Themen, dem sei die Build-Konferenz empfohlen. Auf Channel 9 findet man die ganzen Videos, die erheblich granularer und erheblich detaillierter eingehen auf die einzelnen Themenbereiche, die wir heute im Wasser des Wortes nur anreißen konnten, weil wirklich sehr viel Neues passiert ist. Da ein paar Vorschläge dazu. Zum einen mal ein kleiner Überblick, What's New in Windows 8.1 ist ein eher funktionaler Überblick. Unten drunter dann für die XAML-Developer. Da wird man auch ein paar von den Slides wiederfinden, zum Beispiel aus dem Bereich XAML. What's New in Win.js ist dann das entsprechende für die JavaScript-Programmierer. Und es gibt, glaube ich, 200 und ein paar zerquetschte an Vorträgen dort, die jeweils ganz spezielle Themenbereiche betroffen haben. Und mein persönliches Steckenpferd, deswegen ist es da auch mit drauf. Wer seine XAML-Applikation beschleunigen will, sollte sich diesen Link hier merken. Wir haben ihn extra dafür eingerichtet als Shortlink. Da ist so im Endeffekt eine Sammlung mittlerweile zusammen, um herauszufinden, was eventuell die Performance in meiner XAML-Applikation betrifft, warum sie manchmal langsamer ist und auch sämtliche Informationen dazu dann entsprechend auf dev.windows.com entsprechend zusammenzufassen. Damit bedanke ich mich und ich hoffe, es war ein doch recht kurzweiliger Einblick in zumindest ein paar der neuen APIs in Windows 8.1. Genau.
Also auch nochmal vielen Dank von meiner Seite aus. Wirklich sich die Channel 9 Videos anschauen, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Spezialapplikationen, wirklich die Änderungen der APIs. Es gibt auch eine Übersichtsseite unter devwindows.com, die die entsprechenden Änderungen nochmal explizit nochmal erläutern. Ganz wichtig zu wissen, die Leute, die jetzt schon eine Windows 8-Applikation haben, müssen natürlich jetzt nicht sofort loslaufen und Panik kriegen, wir müssen alles umschreiben. Nein, Gott sei Dank nicht. Es ist alles letztlich rückwärtskompatibel, was allerdings man natürlich schon anregen sollte, sich das wirklich mal im Detail anzuschauen, um dann im Prinzip auch die Applikation möglichst zu verbessern. Also gerade was die Controls angeht, man spart sich damit eine ganze Menge Arbeit, die man in der Vergangenheit unumständlich machen müsste. Genau, also auch nochmal von meiner Seite aus, vielen Dank. Wir sind noch ein bisschen da. Wenn nochmal Fragen speziell auf bestimmte Sachen sind, stehen wir gerne noch für Antworten bereit. Dankeschön.